Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände.
Ja, was für ein Text, um den es heute in der Predigt geht. Aber bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich doch noch mal eine Person ganz besonders begrüßen heute Morgen. Und das ist die Elsbeth Glötzli. Die Elsbeth Glötzli ist bei uns. Sie ist im März 99 Jahre alt geworden und ist eine unserer treuen Livestream-Schauer. Denn ihre Großkinder haben ihr ein iPad geschenkt und sie hat immer Livestream geschaut. Und Elsbeth, es ist so schön, dich heute Morgen mal wieder bei uns zu haben. Sie ist dort hinten mit ihrem Großkind, der Monika, und herzlich willkommen dir, Elsbeth. Ja, heute schauen wir uns ein ganz besonderes Gleichnis an. Und das Besondere an diesem Gleichnis ist, dass es wahrscheinlich, wenn man das so liest, erstmal so Unbehagen, Unsicherheit und irgendwie so ein komisches Gefühl über die ganze Situation auslöst. Es ist eines der Top 4 Gleichnissen, das in der Kunst, in der darstellenden Kunst verarbeitet wurde. Also es ist ganz oft gemalt worden. Und ich habe auch mal ein Bild mitgebracht aus dem 11. Jahrhundert, aus einer Bibel, aus einer alten. Das sieht man hier. Jetzt sieht man das. Jetzt, genau. Also so diese Darstellung, viel Feuer, viel Flammen, viel Leid, unten, oben noch dieser Reiche an seinem Tisch, draußen der Lazarus und dann in der Mitte, wie sie da an ihren Ort gebracht werden. Jesus wählte ja die Erzählform des Gleichnisses aus einem ganz bestimmten Grund. Ein Gleichnis, das beinhaltet immer eine Wendung. Also irgendwo im Gleichnis, wenn die Leute so da sehen und zuhören, mit dem Kopf nicken, passiert irgendwas, wo sie sagen: Oh, was passiert denn hier jetzt? Das ist ja, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also irgendwo in einem Gleichnis kommt eine Stelle, wo die Leute einen Schockmoment erleben oder wo etwas passiert, mit dem sie gar nicht gerechnet hatten. Und auch heute in unserem Gleichnis gibt es so einen Knalleffekt. Da komme ich später nochmal drauf. Und was auch immer wichtig ist, und das sagen wir Prediger ja immer wieder, dass man immer den Kontext anschauen muss. Also sprich, zu welcher Zeit, in welchem Umfeld wurde etwas geschrieben, was in der Bibel steht. Und hier ist es von enormer Wichtigkeit, nochmal sich bewusst zu machen, in welchem Umfeld, zu welchen Zuhörern Jesus dieses Gleichnis auch erzählt. Und er erzählt hier eine Geschichte, die im Volk bekannt war. Es ist eine rabbinische Geschichte, die schon Jahrhunderte alt war und die man sich von Generation zu Generation erzählt hat. Und das ist unheimlich wichtig als Schlüssel für das Verständnis für diese doch etwas komplizierte Gleichnis. Also es war eine Geschichte, die war im Volk bekannt. Es berichten zwei Quellen darüber. Die eine ist Josephus Flavius. Er war ein jüdischer Geschichtsschreiber im ersten Jahrhundert. Und er beschreibt in einem Traktat über den Hades, der Hades ist das Totenreich, von dem hier die Rede ist, beschreibt er ganz wesentliche Aspekte. Es ist dort heiß, man leidet dort, es ist eine Kluft, die man nicht überqueren kann. Er spricht vom Schoße Abrahams und so. Also all das ist bekannt, das ist die eine Quelle. Und die zweite Quelle ist das apokryphische Buch Henoch, das ungefähr 300 vor Christus entstanden ist. Und aus diesen beiden Quellen wissen wir, dass diese Geschichte beim Volk bekannt war. Also es war etwas, was Jesus aufgreift, um einen Punkt zu machen. Das behalten wir mal im Hinterkopf, später komme ich nochmal drauf. Wir schauen uns jetzt die ersten beiden Verse an, die ersten drei. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tür voller Geschwüre, und er begehrte sich mit den Brotsamen vom Tisch der Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Brutaler Text. Also hier werden erst einmal die beiden Akteure vorgestellt. Da ist der Reiche, der fast wie ein König beschrieben wird. Er trägt ein purpurnes Gewand. Das war ein roter Stoff, der teuerste Stoff, aus dem man Kleider machen konnte. Er hatte dieses ganz besondere Leinwand als Unterwäsche auch enorm teuer. Und es heißt, dass er alle Tage herrlich lebte. Damit ist gemeint, dass er jeden Tag ein Festmahl zubereitete, dass er seine Diener da hatte. Vielleicht kamen auch immer wieder mal Freunde vorbei. Und die hatten die größten Delikatessen und Köstlichkeiten, die man sich in dieser Zeit vorstellen kann. Und ihm gegenübergestellt ist dieser arme Lazarus, der sich scheinbar nicht bewegen kann, sondern der dort vor dem Tor, man muss sagen, vor dem Tor eines Herrschaftsanwesens liegt und der hofft, dass er irgendetwas von dem Essen, von dem Reichen abbekommt. Aber so wie der Text das hier sich anhört, passiert es nicht. Und es kommen die Hunde und die lecken seine Geschwüre. Lazarus, der hier mit Namen genannt wird, ist übrigens die einzige Person in irgendeinem biblischen Gleichnis, die einen Namen hat. Sonst heißt es, es war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne, oder es war ein Sämann, der ging aufs Feld. Es ist das einzige Mal, dass eine Person in einem Gleichnis einen Namen hat. Aber ich komme später nochmal drauf. Und so wie der Reiche dort vor dieses Tor gelegt wird, das war quasi das Sozialsystem der damaligen Zeit. Der hatte wahrscheinlich keine Familie mehr, die ihn unterstützt. Und so brauchte er Freunde oder Bekannte, die ihn dort vor das Tor legten oder an eine Stelle, wo viele Menschen vorbeikommen, wo er betteln konnte. Oder wo eben eine reiche Person lebt und dieser Reiche aus seiner religiösen Pflicht heraus den Armen und Kranken mit versorgt. Und diese Brosamen, um die es hier geht, das waren quasi die Servietten der damaligen Zeit. Die Menschen haben in der Regel mit den Händen, mit den Fingern gegessen und wenn die fettig waren oder schmutzig, dann hat man ein Stück Brot abgerissen, hat sich damit die Hände geputzt und hat das Brot auf den Boden geworfen. Das sind die Brotsamen, die vom Tisch fallen. Und die hat er nicht bekommen. Ganz im Gegenteil, es kamen Hunde, die leckten seine Wunden und wir brauchen nicht so sehr auf die Hunde eingehen. Ich habe in den Kommentaren, die ich gelesen habe, Kommentare gefunden, die das sehr positiv deuten, dass da Hunde kommen und die Wunden lecken und andere, die das sehr negativ deuten. Von daher lassen wir diesen Punkt einmal aus. Dann lesen wir weiter. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche, der wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er, wie Abraham von Ferne Lazarus in seinem Schoß. Also jetzt sterben beide und es wird beschrieben, wie sie sich dort, wo sie sind, wir gehen gleich darauf ein, wo sie sind, wie sie sich sehen und wie sie sich wahrnehmen. Der reiche Mann befindet sich im Totenreich, heißt es. Totenreich, griechisch steht das Wort hier Hades, hat man vielleicht schon mal gehört aus den griechischen Mythologien. Im Alten Testament wurde dafür das Wort Sheol benutzt. Und das Wort Sheol, das wird beschrieben zum Beispiel im Buch Prediger 9, Vers 10. Wir schauen uns das mal an, was das Sheol ist. Da heißt es, da ist kein Tun, noch Berechnung, noch Erkenntnis, noch Weisheit im Sheol, wohin du gehen musst. Und wenn man sich das Wort von seinem Stamm, von seiner Herkunft anschaut, dann könnte man es auch übersetzen mit Unbestimmtes, nicht Wahrgenommenes oder Fragliches. Und das ist wichtig für uns, dass wir uns kurz hierüber Gedanken machen, weil wenn Hades oder Sheol nicht Wahrgenommenes bedeutet, wir aber hier in diesem Gleichnis sehen, wie der reiche Mann, wie er spricht, wie er sehen kann, wie er leidet, dann kann es nicht sein, dass hier die Hölle beschrieben wird, weil Sheol, Hades, aus der Bedeutung her eben das Nicht-Wahrgenommene wird. Was ist es also dann? Ganz einfach, es ist diese rabbinische Geschichte. Es ist die rabbinische Geschichte, die Jesus aufgreift, um einen Punkt zu machen. Und der einzige Punkt an dieser Geschichte ist folgender. Die Guten, die kommen an einen guten Ort und die Bösen kommen an einen bösen Ort. Das ist erstmal alles, worum es geht. Die Guten kommen an einen Ort, wo es ihnen gut geht und die Bösen, die kommen an einen Ort, wo es ihnen nicht gut geht. Und damit setzt Jesus den ersten Punkt, die erste Pointe. Der Reiche ist der Böse und er muss leiden. Und der arme Lazarus, das ist der Gute und er kommt an einen Ort, wo es ihm gut geht. Lazarus kommt jetzt eben an den Ort des Trostes, wo vieles aufgerechnet wird, was er zu Lebzeiten nicht hatte. Also dort, wo er leiden musste zu Lebzeiten, da wird ihm jetzt zurückgegeben. Und weil Jesus eben in erster Linie diese rabbinische Tradition aufgreift, ich sage das hier nochmal so ausführlich, ist das keine theologische Deutung der Hölle und des Himmels. Das gibt der Text einfach nicht her. Aber das wird ganz oft so gemacht, weil es relativ einfach ist. Und dann kann man noch mit dem Stecken da auf die Leute schlagen und dann hat jeder Angst. Aber das möchte Jesus gar nicht sagen. Jesus geht es um etwas anderes, da komme ich gleich drauf. Und um es an der Stelle auch einmal gesagt zu haben, in dem Gleichnis geht es auch nicht darum, dass alle Reiche in die Hölle kommen und alle Guten in den Himmel. Auch das wird manchmal so vermittelt. Auch das will das Gleichnis nicht sagen. Also, was will das Gleichnis eigentlich? Was ist das andere, das bei den Zuhörern Jesu, und das ist ja der Punkt, was hat es eigentlich beim ersten Mal ausgelöst? Was ist der Schockmoment der Zuhörer Jesu? Wie gesagt, das Gleichnis baut auf dieser rabbinischen Geschichte aus. Und in der rabbinischen Geschichte kommt der Reiche in den Schoß Abrahams und der Arme leidet. Aber bei Jesus kommt der Reiche in den Hades und leidet. Und der arme Lazarus kommt in den Schoß Abrahams. Und das war der Schockmoment. Ihr Lieben, jetzt müsst ihr euch das mal kurz bewusst machen. Im Alten Testament war es ein Riesensegen, wenn man materiell reich war. Reichtum kam immer von Gott. Es war etwas Gutes, Besitz zu haben. Und die Jünger, die dieses Gleichnis hören, die waren außer sich. Wie kann der Reiche, wo doch Reichtum ein Segen Gottes ist, wie kann der an diesen Ort der Peinigung, des Leidens kommen. Versteht ihr, das war ein Unding, als Jesus das Gleichnis erzählt hat. In den Augen der Jünger kommt der Gute an den schlechten Ort und der Schlechte an den guten Ort. Und Jesus möchte eines ganz klar machen: Reichtum ist nicht mehr ein Zeichen von Segen Gottes, sondern Reichtum verpflichtet, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Und wir sind ja in Kapitel 16, in Lukas Evangelium. Und dieses Kapitel 16, die Geschichte beginnt bei Vers 19. Und die ersten Verse 1 bis 18 handeln vom untreuen Verwalter und darum, dass das Geld nicht zum Mammon wird, zum Götzen. Das war der Knalleffekt im Gleichnis. Dass Jesus das wieder umdreht, wer bei Gott gesehen wird und gesegnet wird und wer bei Gott eben nicht gesehen wird. Und jetzt kommt auch die Erkenntnis, warum der Lazarus einen Namen hat. Das einzige Gleichnis, in dem einen der Akteure einen Namen hat. Weil der Name Lazarus bedeutet, Gott hat geholfen. Gott hat geholfen. Das bedeutet der Name Lazarus. Lazarus konnte es nicht aus eigener Kraft machen. Er hat sich einzig und allein auf Gott verlassen. Es war seine einzige Rettung heraus aus seinem Leben, dass er sich aus Gott verlässt. Und Gott hat Lazarus geholfen. Also, das ist der Knalleffekt, den die Zuhörer erstmal verdauen mussten. Und unter dem Aspekt schauen wir uns jetzt nochmal an, was dort in diesem Totenreich und im Austausch mit dem reichen Mann und Abraham passiert. Und dann werdet ihr nochmal selbst erkennen, ja, so macht das Sinn, so kann ich das nachvollziehen, diese manchmal schwer verständliche und unbehagliche Geschichte. Aha, das will uns Jesus sagen. Gehen wir weiter. Der Reiche stellt drei Fragen oder Wünsche oder Bitten oder sagt drei Dinge. Er sagt zuerst: Mir ist heiß, schick mir Lazarus, er soll mich kühlen. Dann sagt er: Schick Lazarus zurück zu meinen Brüdern, dass die gewarnt werden, dass die nicht auch hier landen. Und dann widerspricht er sogar Abraham und sagt: Nein, nein, Abraham, ich weiß es besser. Wenn jemand von den Toten kommt, dann werden die glauben und Buße tun. Schauen wir uns die einzelnen Aussagen nochmal an. Die erste ist: Mir ist heiß. Ich finde es wahnsinnig interessant, mal zu überlegen, was er nicht sagt. Was sagt er denn nicht? Er sagt zum Beispiel nicht: Meine Güte, wo bin ich hier gelandet? Ja, sagt er nicht. Er sagt auch nicht: Lazarus ist bei Abraham und ich bin hier. Lazarus, ich habe mich an dir vergangen. Es tut mir leid, sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht: Ich glaube, in meinem Leben ist was schiefgelaufen und spätestens jetzt soll ich Buße tun. Sagt er alles nicht. Sondern er verhält sich wie ein Reicher dieser Zeit sich verhält. Er weist seine Diener an und sagt: Abraham, schick mal den Lazarus, der soll mir mal kühlen. Also in seinem Selbstverständnis hat sich überhaupt nichts verändert. Und Abraham sagt: Nein, du Reicher, das geht nicht. Hier ist eine Kluft zwischen uns, wir können nicht wechseln. Weder kannst du zu uns kommen, noch einer von uns zu dir. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Lazarus gesagt hat: Du Abraham, ich gehe, ich kühl den. Und Abraham hat gesagt: Nee, geht nicht, du kannst auch nicht hingehen. Dann kommt der zweite Ausspruch. Dann schick doch bitte Lazarus zu meinen Brüdern und warne sie, dass sie nicht so leiden müssen wie ich. Und Abraham sagt: Du, die haben Mose und die Propheten. Die haben das Wort Gottes. Die wissen, was zu tun ist. In der Tora offenbart sich Gott den Menschen als der, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der sich versöhnen möchte, der Gemeinschaft haben möchte mit seinen Geschöpfen. Und wenn sie das nicht glauben, dann bringt es auch nichts, wenn einer von den Toten zurückkommt. Sie haben die ganze Offenbarung. Und Mose und die Propheten, das ist natürlich gleichzusetzen auch mit der Bibel heute, dass wir dort die Offenbarung des Wesens und des Charakter Gottes haben, das, was ihn ausmacht, diese Liebe, diese Vaterschaft, dieser Wunsch nach Versöhnung, nach Vergebung, all das steckt drin. Und wenn einer aus den Toten kommen würde, dann würden sie eh nicht glauben, es macht keinen Sinn. Und dann kommt der Höhepunkt von diesem Reich. Und er sagt, doch, Abraham, ich weiß es besser. Die würden glauben, wenn da einer kommt, dann würden sie sehen, es gibt tatsächlich einen Gott, jetzt tue ich Buße. Aber wir haben ja das Evangelium von Jesus und die Geschichten über Jesus. Und wir wissen, dass sein Leben und sein Tod und seine Auferstehung genau diese Geschichte der Auferstehung ist. Und an einer Stelle in Johannes 11, da ist Jesus sogar selbst bei einer Auferweckung dabei. Da wird der Lazarus auferweckt. Was für ein Zufall, ein Lazarus, ein anderer, aber mit dem gleichen Namen. Ich glaube nicht an Zufälle. Und dieser Lazarus, er stirbt und seine Schwestern trauern um ihn und Jesus kommt und er erweckt ihn auf. Dort ist in Israel eine Totenerweckung, die Kreise zieht, stand im Blick. Da hat einer von den Toten nach 4 Tagen zurückgekommen. Und dann gibt es 2 Reaktionen darauf, die wir uns einmal anschauen. Zuerst einmal das einfache Volk. Wie reagieren sie auf die Auferstehung von Lazarus? Da heißt es, viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie das Wunder von Lazarus gesehen hatten. Viele glaubten, also es stimmt ja gar nicht, was Abraham sagt, dass sie nicht glauben. Da steht doch, viele glaubten. Aber das ist nur die eine Seite. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ein paar Verse danach. Von diesem Tag an waren die führenden Männer der Juden fest entschlossen, Jesus zu töten. Das passiert, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt und wenn man nicht an die Propheten und an Mose glaubt, wenn man nicht dem Wort Gottes glaubt, dann löst das eher noch Groll und Aggression und was auch immer aus. Das ist die Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Jesus deckt mit diesem Gleichnis ihre selbstgerechte Haltung auf. Ihr seid euch doch eh selbst genug. Ihr braucht doch keinen Gott. Ihr braucht auch keine Wunder oder irgendwas. Ihr macht doch sowieso das, was ihr wollt. Und sie sind es auch, die Pharisäer, die in ihrem blinden Eifer Jesus ans Kreuz schlagen. Und als Jesus aufersteht, was machen die Pharisäer? Sie verbreiten alternative Fakten, ja? Sie sagen, ach, der ist geklaut worden, der ist gar nicht auferstanden, der Leichnam ist geklaut worden. Und Jesus wusste, was für eine Grabkammer das Herz der Pharisäer ist. Und er deckt mit diesem Gleichnis all das auf, wo sie sagen, ja, wenn das so wäre, dann würden wir glauben. Ja, wenn das so wäre, dann würden wir glauben. Wenn das so wäre, dann würden wir glauben. Er sagt nichts. Ihr glaubt gar nichts. Ihr seid euch selbst gerecht. Was lernen wir aus dem Gleichnis? Was nehmen wir jetzt für uns mit? Schon mal schön, so die Sachen zu erkennen. Also dieses Gleichnis ist tatsächlich in erster Linie ein Gleichnis für die Pharisäer. Das habe ich jetzt gelernt, nachdem ich etliche Stunden da mit der Analyse zugebracht habe. Aber es gibt doch was wir mitnehmen können. Dort, wo wir uns in unseren religiösen und auch in unseren humanistischen Überzeugungen selbst genug sind, wo wir keine persönliche Beziehung zum Schöpfer suchen, wo wir sagen, ich schaue mir mein Leben an und das ist doch ganz okay. Da gehen wir an dem vorbei, was Gott für uns hat. An der Beziehung, an der Gemeinschaft mit ihm, an dem Miteinander. Und genau das wurde den Pharisäern zum Verhängnis, wo sie sagten, wir machen doch alles richtig. Jesus, was willst du uns eigentlich sagen? Und die Gefahr besteht immer, dass man sagt, ist doch okay, wie ich lebe. Ich tue doch keinem weh oder es ist doch alles im Reinen. Kein Problem. Und das heißt auch, wenn die Menschen nicht an die Bibel glauben, also an Mose und die Propheten oder eben unsere heutige Bibel, das Neue Testament, was wir haben, dann werden sie auch nicht an die Auferstehung und das ewige Leben glauben. Weil der Fall Jesu zeigt es ganz deutlich. Wenn ich nicht verstehe aus der Bibel heraus, dass Gott ein Gott der Versöhnung, der Liebe, des Miteinanders ist, dann wird mich das Wunder auch nicht treffen oder überzeugen. Also wenn wir uns erhöhen, dann wird Gott uns erniedrigen. Aber das ist ja nur die eine Seite von dem Gleichnis. Die andere Seite ist, wenn wir uns erniedrigen. Wenn du denkst, dass du ganz unten bist, wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter runter mit den ganzen Schicksalsschlägen und Krankheiten und dem, was in deinem Leben falsch läuft, dann ist Gott immer noch für dich da, wenn du dich ihm zuwendest. Ich meine, der Lazarus, der hatte gar nichts mehr, der konnte noch nicht mal laufen, deswegen lag der da, sonst wäre er ja gesessen, der lag dort. Er war ganz unten und Gott gibt ihm die Namen. Gott hilft, Gott hat geholfen, Lazarus. Wieder einmal macht Jesus deutlich, dass die Selbstgerechten, die vielleicht alles richtig machen, Gott nicht beeindrucken. Aber die mit einem zerbrochenen, zerknirschten Herzen und Geist zu Gott kommen und sagen, ich habe es nicht im Griff, die nimmt Gott an. Ich bin wieder mal begeistert davon, wie Jesus einfach deutlich macht, dass gerade die am Rand stehen, dass die ihm die wichtig sind. Du bist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig und die Tür zu Gott steht dir immer offen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass wir in dir immer wieder diesen Zuspruch haben, dass wir kommen können, wie wir sind. Come as you are. Wir danken dir, dass die Türe offen ist, dort, wo wir uns nicht selbst erhöhen, sondern wo wir bitten und demütig fragen, um in Gemeinschaft mit dir zu kommen. Herr, wir danken dir, dass da Annahme ist, dass da Gerechtigkeit ist, dass da Wiederherstellung und Trost ist. Herr, wir beten auch für all diejenigen, die wir kennen, wo wir uns wünschen, dass sie diese Liebe Gottes kennenlernen, dass auch sie diese Liebe Gottes erfahren können. Und danke, Herr, dass du ja immer mehr noch in deiner Liebe und Gnade und Barmherzigkeit für uns hast und geben möchtest, als wir uns vorstellen können. Wir preisen dich und erheben dich über unser Leben. In Jesu Name. Amen.